Radio 1. Nur für Erwachsene.
Aus einem Schatten soll eine präsidiale Figur werden binnen 4 Monaten. Kamala Harris folgt Joe Biden im demokratischen Wahlkampf und will Trump im Rennen um die Präsidentschaft im November ausstechen. Biden hat am Sonntag erklärt, es sei besser für Partei und Land. It's believe in the best interest of my party and the country for me to stand down, sagte er. Und Kamala Harris ergänzte, wir wollen ein Land nicht voller Chaos, Angst und Hass, sondern wir wollen ein Land, in dem Freiheit herrscht.
There are some people who think we should be a country of chaos, of fear, of hate. But us, we choose something different. We choose freedom.
Ja, für Donald Trump war das wohl zu viel des Guten. Er hätte es gern gesehen, wenn Biden sich bis zur Wahlschlappe offenbar durchgekämpft hätte. Und nun tobt er, die Demokraten müssten Schadensersatz leisten, weil seine Kampagne nicht mehr stimmt. So viel zum Thema, also Spiele verlieren und gewinnen. Der US-Wahlkampf hat jedenfalls eine neue Dynamik bekommen, die wir besprechen mit der Juristin und Publizistin Frau Dr. Constanze Stelzenmüller. Sie ist auslands- und sicherheitspolitische Expertin bei der Brookings Institution und Direktorin des Center on the United States and Europe. Ich grüße Sie, schönen guten Tag. Schön, dass Sie bei uns sind, Frau Stelzenmüller. Ja. Hallo.
Guten Tag, grüße Sie.
Also, jetzt ist Obama auch tatsächlich hinter Kamala Harris versammelt, und zwar beide Obamas. Heißt das also, yes, she can?
Also, auf jeden Fall. Also, Sie haben ja gesehen, mit welcher enormen Geschwindigkeit und in welchem Umfang sich die Parteiführung, die Elder Statesmen and Women, die Geldgeber, große und auch sehr kleine. Also hier wird ja teilweise spenden Leute $15, wenn sie jemanden gut finden. Und schließlich die Wähler in den Umfragen hinter sie gestellt haben. Vor allen Dingen und noch wichtiger, die ganzen möglichen Rivalen.
Wir wissen von einer Umfrage, die sie 2 Prozentpunkte jetzt tatsächlich erstmalig vor Donald Trump sieht. Ist die repräsentativ genug? Also ist das substanziell genug, dieser Wandel und diese Radikalität des Wandels von einem auf die andere Kandidatin zu setzen?
Also ich an Ihrer Stelle würde nicht viel auf eine Umfrage geben. Und zwischen jetzt und dem 5. November ist noch viel Zeit. Das ist, glaube ich, wirklich nicht so wichtig. Generell nehme ich Umfragen nicht so ernst. Aber ich glaube, was man merkt, ist, dass die bleierne Schwere, die sich wirklich wie eine Decke über Washington gelebt hatte, am vergangenen Sonntag um 1.45 Uhr, als Biden seinen Rückzug bekannt gegeben hat auf den sozialen Medien, plötzlich wie mit einem Windstoß verschwunden ist. Als hätte jemand ein Riesenfenster aufgerissen. Und man merkt, dass eine völlig neue Energie durch diese Stadt und ich wohne ja in Washington und durch dieses Land pulsiert. Das ist schon irre. Also damit hätte ich auch gar nicht mehr gerechnet. Und das zeigt, dass das demokratische Lager nur darauf gewartet hat, eine Alternative zu finden.
Man fand mit der Entfernung von 8.000 bis 6.000 Kilometern, dass Kamala Harris eigentlich eher blass geblieben war in ihrer Rolle als Vizepräsidentin. Jetzt auf einmal ist sie der Shootingstar, was auch Donald Trump ärgert, indem er sagt, also er müsste jetzt eigentlich unsere Wahlkampfkosten erstatten. Wir haben hier aufs falsche Pferd gesetzt, nämlich quasi gegen Biden. Das ist natürlich, sagen wir mal, ich weiß nicht, ob das humorvoll oder wahnsinnig ist. Wie beurteilen Sie das?
Also erstens, es ist die Aufgabe eines guten Vizepräsidenten oder einer guten Vizepräsidentin im Schatten zu bleiben. Das macht ein deutscher Vizekanzler übrigens auch. Es ist nicht die Aufgabe des Nummer 2 oder der Nummer 2, der Nummer 1 die Rolle streitig zu machen. Aber wenn man in den letzten Monaten beobachtet hat, wie viele Reisen Kamala Harris unternommen hat, wie sie sich im Wahlkampf engagiert hat, vor allen Dingen bei Themen wie Abtreibung, und auch beim Thema der schielen Strafverfahren, die Donald Trump angehängt wurden, dann hat man gemerkt, wie viel Energie diese Frau hat. Und da war sie auch sehr effektiv. Umgekehrt, ich finde, dass die Manöver von Trump selbst und seinen Wahlkampfmanagern ehrlich gesagt ein bisschen hilflos wirken. Sie drohen damit, die Wahl anzufechten. Der frühere Deutschlandbotschafter Richard Grenell behauptet in den sozialen Medien, Biden untergrabe die Demokratie. Also das ist alles ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Und ich glaube nicht, dass das juristisch Hand und Fuß hat.
Aber es hat ja Trump noch nie interessiert, ob das an den Haaren herbeigezogen ist oder ein belastbarer Fakt ist. Die Frage ist ja, wie es bei den
Wählern... Da ist das dran.
Ja, bitte was?
Da ist das dran, ja. Also da ist wirklich was dran. Da haben Sie recht, mit anderen Worten. Ich glaube, das Interessante an Kamala Harris ist, offensichtlich hatte sich der Trump-Wahlkampf komplett darauf eingerichtet ist, mit einem alternden nicht mehr ganz leistungsfähigen Präsidenten zu tun und den mit Leichtigkeit zu schlagen. Und jetzt haben sie es zu tun mit einer dunkelhäutigen, karibisch-indischen jüngeren Frau, die hochgebildet ist, die Tochter ist von hochgebildeten Migranten, die Absolventin von Elite-Universitäten ist, selbstbewusst ist, schlagfertig, Staatsanwältin, Humor, Charme. Ich habe sie auch mal erlebt. Also das ist eigentlich das Schlimmste, was Trump und seinem Wahlkampf passieren kann, weil er erkennbar oder bekanntlich ein Problem mit starken Frauen hat. Das haben wir bei Angela Merkel erlebt.
Was unter anderem auch sein Running Mate jetzt gerade ausnutzt, der sie ja eigentlich letztlich auch beschimpft. Also ist das so, wir hatten ja zumindest als Kinder noch die Regel, wer mit einem Finger auf einen zeigt, auf den zeigen drei Finger auf sich selber. Also ist das ein Boomerang, auch tatsächlich in dieser Art und Frau, die Frau zu indignieren, sie der Kinderlosigkeit zu zeigen? Da gab es ja diese schöne Pointe, dass im Grunde genommen ein Demokrat dann sagte, klar, ja, Jesus war auch kinderlos und deshalb sollte er auch nichts in der Welt zu sagen haben, oder was?
Also das, und es hat auch noch kein amerikanischer Präsident bisher selber Kinder auf die Welt gebracht. Ne? Also die Pointe ist auch gemacht worden. Ja, natürlich. Also ich glaube, also was mir wirklich aufgefallen ist bei dieser ansonsten sehr gut organisierten und sehr selbstbewussten Parteiveranstaltung der Republikaner in Milwaukee vergangene Woche, ist, dass das Ganze durchzogen war von so einer Art von, verzeihen Sie mir, wenn ich das sage, also leicht hysterisch klingenden performativen Männlichkeit, von der man sich fragt, ob man sich fragt, warum sie das machen und ob sie das nötig haben. Und in der Tat, wie Sie ja selber eben gesagt haben, wenn das so in den Vordergrund getrieben wird, dann fragt man sich, was für Probleme die Leute wirklich haben. Und Vance hat jetzt wirklich ohne Not ein paar wirklich üble Fehler gemacht. Er hat die neue Labour-Regierung bei einer Rede, die ich mir angehört habe, die Labour-Regierung in London als Islamistenregierung bezeichnet. Also das ist völlig absurd. Und auch wirklich irgendwie, das ist so eine einfach leichtgewichtige, absurde und eigentlich peinliche Beleidigung. Und dasselbe gilt für seine Bemerkung über Frauen.
J.D. Vance mag ein guter Autor sein. Ich weiß nicht, ob er ein guter Running Mate ist. Es heißt ja mittlerweile auch schon, dass Trump seine Entscheidung bereut. Hören Sie Ähnliches?
Naja, also wie schon gesagt, ich bin nicht in der Position, Trump selber fragen zu können.
Oder zu wollen.
Und diese Gerüchte liest man jetzt, oder zu wollen, und diese Gerüchte liest man überall. Ich denke, dass Vance, um in einer Wahl, in der bekanntlich die Entscheidung gefällt wird, in einigen wenigen Staaten, 2-3, mit sehr, sehr knappen politischen Margen, und wo die sogenannten Swing Voters, die mal demokratisch, mal republikanisch wählen, eine wirklich große Rolle spielen, sollten sich die Republikaner, glaube ich, sehr ernsthaft überlegen, ob sie wirklich diese misogyne, frauenfeindliche, immigrantenfeindliche Tonlage weiter hochziehen wollen. Ich glaube nicht, dass das für sie funktioniert.
Trotzdem ist zumindest die europäische Presse in einem Punkt sich einig, dass Kamala Harris in den vergangenen Jahren einen Job hatte, an dem man eigentlich nur scheitern kann, nämlich die Migrationsfrage letztlich zu lösen. Wird ihr das auch weiterhin, zumindest sagen wir, in der Wählergunst schaden?
Also es ist sicher so, dass Abtreibung, Inflation und Migration Themen sind, die auf beiden Seiten der Politik, bei den Demokraten und republikanischen Wählern, enormes Mobilisierungspotenzial haben. Ja, und da, aber Kamala Harris ist selber eine Zentristin. Also die Vorwürfe von der republikanischen Seite, sie sei hart links, wären dem linken Flügel ihrer Partei wirklich neu. und ich glaube, dass sie natürlich da eine Aufgabe hatte, die sie nicht lösen konnte. Sie hat allerdings auch nicht erkennbar den Eindruck gemacht, sie würde sich da besonders reinhängen. Jetzt mal etwas salopp gesprochen. Ich glaube, das Dilemma der amerikanischen Wirtschaft ist, dass diese Arbeitsmigranten in der Landwirtschaft dringend gebraucht werden. Ja? Trotzdem muss es eine kontrollierte Migration geben, weil der Druck an der Grenze ungeheuer groß ist. Die Leute kommen nicht nur aus Zentral- und Lateinamerika, sie kommen von weltweit, sogar aus China. Und dafür muss Amerika ein Verfahren finden, um das in geregelte Bahnen zu bringen. Und das wird ihr angehängt werden, wenn die Biden-Administration in den nächsten Monaten, die schon da sehr, sehr hart vorgegangen ist, wenn sie da nicht sichtbare Erfolge erzielen.
Ich nehme an, dass Sie auf die letzte Frage mit einfach mit Ja antworten können, nämlich ist der Eintritt von Kamala Harris in den Wahlkampf ein echter Gamechanger?
Ich glaube ja, aber bis zum 5. November ist noch viel Zeit. Jedenfalls ist es jetzt zu einer echten Wahl geworden. Ich glaube, das ist wirklich weit offen zu einer echten Entscheidungswahl und das ist für die Amerikaner, glaube ich, erstens wirklich beglückend und zweitens hat das eine enorme Verjüngungswirkung auf die amerikanische Demokratie. Dass man auch sagen muss, mit Vance und Kamala Harris tritt jetzt eine neue Generation an. Und das ist, wir erleben jetzt mitten im Wahlkampf die Übergabe von dieser Gerontokratie, die wir so lange erlebt haben, von den 80-Jährigen, die Politik beherrscht haben, wenn auch teilweise mit sehr viel eindrucksvollem Erfolg, wie bei Nancy Pelosi, die inzwischen 84 ist. Aber jetzt findet der Generationenwechsel wirklich statt. Und auch das ist ein neues und sehr spannendes Element.
Einschätzung von Frau Dr. Constanze Stelzenmüller, Direktorin des Center on the United States and Europe und darüber hinaus Auslands- und Sicherheitspolitische Expertin bei der Brookings Institution. Ich danke Ihnen für Ihre Einschätzung und wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende.
Ich wünsche Ihnen auch ein angenehmes Wochenende. Ich glaube, das können wir jetzt alle gebrauchen.
Alles Gute. Tschüss.
Tschüss, danke.